Also da wollen wir lernen, wirklich Gottes Herz zu kennen, das er hat für seinen Leib, und wollen dort einfach so leben. Gott, zeig mir. Lehre du mich, wo böse Worte sind, wo verachtende Worte sind, wo unnötige Worte sind. Und wir können auch an dieser Stelle, einfach weil es dann viel schneller geht, auch sagen, du, hilf du mir. Hilf du mir, wir wollen da zusammen das lernen und hilf du mir. Und wenn du mich hörst, dass ich gegen meine Geschwister von dieser oder von einer anderen Gemeinde irgendwie böse und verächtlich und negativ rede, dann unterbrich mich und sag, hey, wir hatten doch verabredet, das wollen wir nicht mehr. Und dann lernen wir das, so lernen wir das am schnellsten. Wir brauchen einander, um diese Dinge zu lernen. Ja? Der eine ist da ein bisschen stärker und der andere dort und wir können uns wunderbar ergänzen, oder? Gut, Halleluja. Okay. Die Reaktion von Saulus zeigt uns, was für ein tiefes Werk Gott in einem Augenblick getan hat. Wer bist du, Herr? Jetzt geht es nicht mehr darum, ich bin der, der alles weiß, ich bin der, der alles im Griff hat, der sein Leben kennt und der seine Ziele sich schon ausgesucht hat und Gott wird ihm schon allen seinen Segen irgendwie geben, sondern er hält inne, er kapituliert und er sagt, du bist der Herr. Und so spricht ihn dann auch Jesus sofort an. Steh auf und geh in die Stadt, es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und was wir alle brauchen, und ich glaube, ein Großteil unserer seelsorgerlichen Probleme hat da ihre Wurzel. Wir brauchen eine radikale, tiefe Offenbarung darüber, dass Jesus wirklich der Herr ist. Dass er Gott ist und dass er nichts anderes möchte von uns, als dass wir kapitulieren. Wir kommen mit unseren guten Gaben in die Gemeinde, wir kommen mit unseren Ideen, wir kommen mit unseren Theologien, wir kommen mit unseren guten Vorschlägen, aber die will ja keiner hören, die sind ja verbohrt von der Leitung, die hören ja nicht auf meine guten Ideen. Wir kommen mit lauter Dingen und wir haben nicht einen Tiefgang in der Bekehrung, wie das in dem, im biblischen Zeiten so gewesen ist. In Apostelgeschichte 2, sie wurden getroffen von dem Wort und haben sie gesagt, was sollen wir tun? Sie haben all ihr Wissen, all ihr Vertrauen auf sich selbst. Ah ja, gut, jetzt vorher war ich Buddhist, jetzt werde ich Christ, kein Problem. Da lese ich mich auch schnell rein und die Terminologie, das habe ich schnell im Griff. Ja, wir haben zu viele Leute, die das alles aus dem Kopf machen. Was wir brauchen bei uns selber und dann bei denen, die wir erreichen, Bekehrungen, die so tief sind, dass eine echte Kapitulation ist. Wo Menschen sagen, hier bin ich, was immer du vorhast, und sei es Grönland, das ist, was damals ich gesagt habe. Es war für mich der absolute Horror, ich bekehre mich. Und es könnte der Herr vielleicht mich nach Grönland rufen, weil ich früher irgendwie so jemand war, der immer unheimlich gefroren hat. Und das wäre der Horror für mich, ich würde nach Grönland geschickt werden. Und ich habe gesagt, hier bin ich Herr, was immer es ist, und sei es Grönland. Wir müssen das alles aus der Hand legen. Herr, hier bin ich, aber bitte nicht dieses und bitte nicht jenes. Wir haben, wenn wir das wirklich das Kreuz verstehen, wir haben doch gar keine Rechte mehr. Wir sind rechtlose Sklaven auf dem Sklavenmarkt dieser Welt gewesen. Wir haben unter der Fuchtel des Teufels gestanden. Jesus gekommen, hat durch sein Blut uns erkauft, aber doch nicht in eine herrenlose Freiheit, sondern jetzt gehören wir ihm. Wir haben einen neuen Herrn und wir haben ihn als Chef, als Meister, als König. Und Jesus, hier sind wir. Was willst du, dass ich tun soll? Gibt es irgendetwas, was jetzt, nachdem ich zu dir gekommen bin, ich ändern soll? Oder was ich beginnen soll zu tun, was ich lassen soll? Wir haben zu wenig Kapitulation in unseren Gemeinden. Und darum ist so viel eigene Stärke da. Ist doch logisch, solange du glaubst, du kannst eigentlich ganz gute, positive Beiträge zum Gemeindeleben bringen, ja, wirst du die anderen nur verwirren. Weil du dich ärgerst, dass sie auf deine guten Vorschläge nicht hören. Ja, und dann sitzt du dann schmollend hinten irgendwo in der letzten Ecke und dann da vorne und dann bist du ganz weg. Weil du sagst, jetzt komme ich mit so viel Enthusiasmus und mit so viel Anteilnahme und Begeisterung in die Gemeinde und ich habe so viele gute Vorschläge, aber keiner will es hören. Jesus will nicht deine guten Vorsätze und deine Vorschläge und deine Ideen. Jesus will einfach deine Bankrotterklärung. Darauf baut er auf. Er baut nicht, oh, da kommt ein Mensch, der hat ja schon gewaltiges theologisches Vorwissen. Hilfe! Er baut nicht auf dein Vorwissen auf. Er sagt, bist du bereit, das alles in den Tod zu geben? Bist du bereit, zum Kreuz zu kommen? Kreuz heißt fertig. Kreuz heißt, ich habe nichts mehr zu bringen. Ich verdiene den Tod. Kannst du das wirklich sagen, für das, was du getan hast in deinem Leben, bevor du zu Jesus gekommen bist, du verdienst dafür den Tod? Wenn nicht, dann sag, komm, Geist Gottes, hol mich aus den Täuschungen über mich selbst heraus. Es gab eine Zeit, da habe ich geglaubt, ich wäre besser als Adolf Hitler. Und Gottes Geist hat mir gezeigt, was in meinem Herzen ist, ist zu demselben Wahnsinn fähig, wozu Adolf Hitler fähig war. Da ist kein Unterschied. Und wenn du sagst, ja, aber meine guten Werke, na, da haben wir das Problem. Genau das ist das Problem. Du kommst nicht als jemand, der eine Bankrotterklärung unterschrieben hat. Und das ist, was Gott möchte. Da beginnt das geistliche Leben. Und wenn wir das haben in unserem Leben und wir müssen auch darauf achten und der Heilige Geist will uns helfen, eine immer stärkere Offenbarung von dem Kreuz zu bekommen, dass wir müssen achten, dass wir das nicht verlieren. Wir können auch nach der Bankrotterklärung alles wieder schön irgendwie in eigene Hand nehmen, in eigene Regie. Und wir müssen lernen als solche, die aus dem Tod lebendig geworden sind und die nichts haben, außer die Gnade Gottes. Und das ist vielleicht einer der Hauptunterschiede und einer der Hauptgründe zwischen diesem dynamischen, kraftvollen Leben, das sie in der Apostelgeschichte gehabt haben und das wir heute haben. Weil dort das Kreuz gepredigt wurde, weil dort Jesus als der Herr gepredigt wurde und nicht, ach, du möchtest unserer Gemeinde beitreten, ist ja toll, ist ja super. Was hast du denn für Gaben? Kannst du singen? Vergiss es. Ich kenne Gemeinden, ja, da wird nicht gefragt, hast du kapituliert, sondern kannst du singen? Es ist gerade der zweite Tenor gestorben und wir suchen Ersatz. Kannst du singen, Bruder? Aber wir brauchen nicht Leute in unserer Gemeinde, damit unsere Programme hübsch weiterlaufen und nicht irgendwie einen Durchhänger haben. Oh, im Kinderdienst ist gerade eine Stelle frei und du bist Grundschullehrerin. Ach, das finden wir ganz toll. Wir glauben, der Herr schickt dich. Wir kommen nicht mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Ideen, mit unserer Kreativität. Wir kommen als gebrochene Menschen, die fertig sind, die nichts mehr anzumelden haben. Und auf dieser Grundlage der wirklichen Auslieferung, darauf kann Gott etwas bauen. Und wenn es irgendetwas gibt in unserem Leben, Herr, ich will dir dienen, aber, was immer das ist, ich will meine Vergangenheit nicht bereinigen, ich will diese Sünde nicht bekennen, ich will meine Schulden nicht begleichen, ich will nicht arbeiten, oder ich will dieses nicht, ich will nicht heiraten, oder Herr, ich will dir dienen, aber ich will unbedingt heiraten, je nachdem, ja, also gibt's verschiedene Variationen, aber immer ist dasselbe. Herr, ich will dir dienen, komma, aber. Und dieses aber haut das Kreuz weg. Und das Komma gleich mit. Und dann wird daraus ein Ausrufungszeichen. Ich will dir dienen, Ausrufungszeichen, Punkt, fertig, aus, basta, das war's. Herr, was hast du? Und wenn wir das haben, dann werden wir das auch in der kommenden Generation hervorbringen. Und wir werden ihnen sagen, hey mein Lieber, so einfach ist das nicht. Keiner kommt dran vorbei an dieser Kapitulation. Wegen hier bin ich, ich mache mal ein bisschen mit, vergiss es. Was sollen wir tun? Und diese Zerbrochenheit, diese Auslieferung, diese Hilflosigkeit, dieses Scheitern an sich selbst kommt zustande, wenn wir Jesus sehen, wenn wir das Kreuz sehen, wenn wir verstehen, dass er für das, was ich getan habe, bestraft wurde mit dem Tode. Und er nahm dort meinen Platz ein. Das heißt eigentlich, das war mein Platz. Das war mein Platz am Kreuz. Und nur wenn wir von ganzem Herzen das bejahen können, einfach dann kann der Geist Gottes darauf etwas aufbauen. Und ich glaube, dass diese Haltung der Auslieferung und ich kann es nicht und meine Kraft und meine Weisheit ist es nicht, dass wir immer tiefer hineingeführt werden müssen vom Heiligen Geist. Und je mehr das geschieht, umso mehr wird das geistliche Leben sich entfalten. Das geistliche Leben kommt aus dieser Kapitulation. Es kommt nicht zu unserer Kraft und unserer Weisheit und unserem Wissen und unserer Persönlichkeit und unseren Gaben noch irgendwie so wie Sahnehäubchen obendrauf. Sondern das Leben, das Gott schenkt, braucht einen radikalen Anfang. Und das ist das Kreuz, das ist das, diese Kapitulation. Und das sehen wir so wenig. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir das nicht verkündigen oder verkündigt haben. Komm zu Jesus, der macht dich glücklich. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Beuge deine Knie, du Sünder. Er ist so gnädig, obwohl du es nicht verdienst und du solltest in die Hölle gehen, aber er ist so gnädig, dass er das alles auf sich genommen hat. Und du kannst zu ihm kommen und du hast eine Chance, einfach nochmal von vorne anzufangen. Du darfst ihm dienen und du darfst aus der Herrschaft des Teufels weg unter seine Herrschaft kommen und du wirst jetzt ihm gehören und er wird dein Leben führen. Das ist, was wir predigen müssen. Das ist, wozu wir die Leute rufen müssen. Nicht, ach Jesus, mach dich glücklich. Natürlich, den Willen Gottes zu tun, das ist etwas so Wunderbares. Ja, und es ist so erfüllend, es ist so schön, aber es ist nicht immer etwas, was uns glücklich macht. Es ist manchmal etwas, was uns ganz, ganz traurig macht. Es ist manchmal etwas, was sehr, sehr schmerzhaft ist, oder? Hallo? Na, wir kommen ja noch dazu hier in der Apostelgeschichte, dann werden wir das noch. Oh, Halleluja. Ja, warum nicht jetzt gleich? Bevor ich dieses Prinzip irgendwie noch weiter ausbaue, lass uns noch ein bisschen ein praktisches Beispiel anschauen von dieser echten Hingabe, von dieser Auslieferung. Und das ist hier gleich ab Vers 10, dieser Hananias. Es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Achte darauf, er war ein Jünger. Was sind Jünger? Jünger haben einen Meister, Jünger sind Lernende, Jünger sind in der Ausbildung. Jünger sind nicht die Wissenden, die alles können, sondern Jünger sind die, die lernen. Der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Und das ist so schön, was der Herr sagt. Was sagt der Herr? Wie fängt er an? Hananias. Gott spricht ihm mit seinem Namen an. Er sagt nicht Gemeindemitglied 315/XY. Er spricht ihm mit seinem Namen an. Gott kennt dich bei Namen. Gott ist persönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Halleluja, so sagt er in Jesaja. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und so ist es nicht verkehrt, deine Bibel zu nehmen. Und wenn du da gute Schriftstellen und Verheißungen und Aussagen Gottes findest, dann, dass du deinen Namen dazu setzt. Dann wirst du sehen, die Bibel spricht dich viel mehr an, wenn du sie dann liest mit deinem Namen. Ja? Nimmst einen Vers, ja, und fügst deinen Namen daran und dann liest du ihn mal laut vor und dann fragst du, ob du wirklich zuhörst und dann liest du noch einmal und du wirst merken, du fühlst dich richtig angesprochen. Ja, weil das ein Reflex ist, wenn du deinen Namen hörst, du fühlst dich angesprochen. Ja, das ist ein legales Mittel. Warum nicht das benutzen? Er spricht mit Namen zu ihm, Hananias. Und seine Antwort ist so gewaltig, ist so, das ist genau das, was wir eben schon behandelt haben. Siehe, hier bin ich, Herr. Er sagt nicht, Herr alles, aber nicht Grönland. Sondern er sagt, hier bin ich. Mit anderen Worten, ich bin voll auf Sendung. Sag mir, was du hast. Ich bin dein, ich gehöre dir, ich bin ausgeliefert. Ich tue, was du mir sagst. Wie konnte er so reagieren? Weil er vorher kapituliert hatte. Weil er vorher ans Kreuz gekommen war. Weil er einer war, dessen Leben ihm nicht mehr selber gehört hat. Und das ist, was wir brauchen. Und wir dürfen nicht der Weisheit dieser Welt glauben, die sagt, oh, wenn du sowas verkündigst, dann kommt ja überhaupt keiner mehr. Sei doch froh für die paar Figuren, die du hast. Die sind zwar alle nur irgendwie halb in Feuer, aber immerhin sind sie wenigstens da. Und wenn du sowas verkündigst, dann laufen dir die alle weg. Das ist, was der Teufel sagt. Und darum gibt es so viele, die ein nettes, harmloses Evangelium verkündigen, wo der Preis so niedrig gemacht ist, dass es zum Sommerschlussverkauf verramscht wird. In der Hoffnung, die Leute würden rennen. Und dann wundert man sich, wenn sie dann kommen, warum das alles nur Problemfälle sind. Und es ist nicht wahr, dass eine solche Botschaft der Hingabe, komm zu Jesus, stirb, gib dein Leben ihm und lass ihn dein Leben führen, dass das irgendwie abschreckend wäre. Das ist nicht wahr. Das war früher nicht abschreckend und das ist heute in Gegenden, wo man das verkündigt, auch nicht der Fall. Und wenn du siehst, für welchen Wahnsinn Leute heute bereit sind, ihr Leben wegzuschmeißen. Die stürzen sich vom Hochhaus mit so einem Gummiband. Und viele sind schon an die Wand geklatscht. Ja? Oder in Berlin machen sie S-Bahn-Surfen, die jungen Leute. Ja? Das heißt, bei der Fahrt machen sie die Tür auf und dann machen sie da so ihre Pirouetten. Ja? Hängen sich so aus der Tür raus und so weiter. Und wie viele sind schon dabei umgekommen? Ja? Oder das neueste Ding, sie knacken irgendwelche Autos und machen Renntouren damit. Auf irgendwelchen einsamen Landstraßen, dann treffen sich und dann machen sie Autorennen. Und wie viele 14-, 15-Jährige haben sich schon zu Tode gefahren? Für ein bisschen Spaß, für ein bisschen Nervenkitzel, für ein bisschen Abwechslung, ein bisschen rauskommen aus dem öden Alltag, sind sie bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. So, wenn der Teufel sich schon dahin getrieben hat, mit all der Langeweile und all der Gleichtönigkeit dieser modernisierten Welt, dann dürfen wir doch nicht denken, das Kreuz ist irgendwie ein Affront und dann werden sie weglaufen. Die werden dankbar sein, endlich habe ich etwas, wofür ich mein Leben geben kann. Da ist etwas, das macht wirklich Sinn, dafür bin ich bereit, alles zu geben, das macht Sinn. So wollen wir da wirklich ganz, ganz kühn sein an dieser Stelle und es nicht zu leicht machen. Ja, sprich mir ein Gebet nach und dann bist du errettet. Nein, du bist nicht errettet, wenn du ein Gebet nachsprichst, du bist errettet, wenn du dein Leben Jesus gibst. Das ist ein Unterschied, oder? Das ist ein Unterschied. Und dieser Hananias, der war nur ein Jünger, hier steht nicht, der war einer der großen Apostel, hatte eine Erscheinung von Jesus. Ein ganz normaler Jünger hat eine Erscheinung von Jesus. Hey, du könntest auch eine Erscheinung bekommen. Weil du bist auch nur ein ganz normaler Jünger. Genauso wie ich auch. Wir könnten eine Begegnung haben mit Gott und er könnte kommen und könnte etwas Konkretes sagen. Und der Herr gibt ihm präzise Anweisungen, nennt ihm Straße und Hausnummer und sagt, da gehst du hin und dann gehst du zu diesem mit Namen Saulus von Tarsus. Und hör mal, das finde ich so wunderbar, hier Jesus, da ist so dieser ganze Vaterstolz, ja, den ich auch so stark erlebt habe in diesem Wort, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oh, das ist so ein starkes Wort, das hat mich einmal so tief innerlich erfüllt. Und hier auch, wir sehen Jesus, das ist ein göttlicher Triumph. Siehe, er betet. Der mich vorher verfolgt hat, jetzt betet er. Ja, was meinst du, wie viele Male der Saulus als frommer Pharisäer gebetet hat? Aber er hat Gebete gesprochen. Und jetzt hat er gebetet. Und Gebete sprechen und beten sind zwei völlig verschiedene Dinge. Jedes Gebet, das nicht aus einer wirklichen Auslieferung und Hingabe kommt, ist einfach wertlos und ist unecht und Gott wird es nicht beachten. Er betet. Halleluja, da ist diese Begeisterung. Ich habe mir einen Starken zum Raube genommen. Halleluja. Und jetzt erzählt Jesus ihm die Vision, die er vorher schon dem Saulus gegeben hat, ganz raffiniert irgendwie. Ananias hat einen kleinen Hinweis, einen kleinen Einwand, versucht den Herrn auf den neuesten Stand zu bringen und sagt ihm hier, Herr, ich habe viel von diesem Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Mit anderen Worten, ja, also weißt du, was du da tust, Herr? Zu wem du mich da schickst? Ist das auch alles wasserdicht, ja? Hast du da jetzt nicht irgendwie zwei Namen durcheinander gebracht oder so, ja? Er will nur wissen, ist das korrekt? Habe ich den Auftrag korrekt verstanden? Du weißt, wer das war, ja, und was der gemacht hat, ja? Und als der Herr das bestätigt, keine weiteren Fragen mehr. Und das ist doch gewaltig. Denn dass das die Stimme des Herrn war oder die Richtigkeit dieses Eindrucks, dass das Jesus war, der zu ihm diesen Auftrag gegeben hat, entschied bei ihm über Tod oder Leben. Ja? Nehmen wir an, irgendwie, er hätte da eine Fantasie irgendwie gehabt, ja, weil er zu viel Pizza gegessen hatte am Abend vorher oder irgendwie Blähung hatte oder sonst irgendetwas. Ja? Sich bei Saulus von Tarsus zu melden, das ist glatter Selbstmord. So, von dieser Gewissheit, das war Jesus und er hat zu mir gesprochen, ich kann ihm vertrauen, davon hing sein Leben ab, dass das stimmte. Das ist ein ausgeliefertes Leben. Das bedeutet, Gott zu vertrauen. Und Gottes Geist möchte uns da wieder hinführen, wo wir seiner Stimme mehr vertrauen als unserer eigenen Weisheit. Und die will uns immer dazwischen kommen. Die will immer gute Argumente bringen. Und meistens der erste Eindruck ist der richtige. So viele Male erleben wir das, wo wir etwas bekommen und dann sagen wir, kann das wirklich sein? Und dann fangen wir an zu überlegen, was wäre die Konsequenz, wenn ich das jetzt wirklich tun würde? Und dann sehen wir, diese Konsequenz könnte irgendwie nicht so angenehm sein. Und dann sagen wir, ja, ist das wirklich richtig, dass ich das tun soll? Wir fangen an, mit unserem eigenen Verstand das zu analysieren. Und wir sollen zu einer solchen Hingabe kommen. In Jesaja 50, Vers 4. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören, die bereit sind zu tun, die bereit sind, darauf einzugehen, die bereit sind zu handeln, die bereit sind, gehorsam zu sein. Und die gute Botschaft ist die, ja, der Heilige Geist will uns trainieren. Und du bist wahrscheinlich schon manche Mal gefallen, ich bin viele Male gefallen, wo ich etwas hatte und dann habe ich es mit dem Verstand beurteilt und habe gesagt, das kann ich nicht machen, das geht irgendwie nicht. Aber wir können das Gott bringen und sagen, Herr, ich habe gekniffen. Ich habe aus Menschenfurcht, aus Bequemlichkeit oder dies oder das, ich habe es verpasst. Und es tut mir leid, vergib mir, ich will das lernen. Es ist nicht eine Chance und dann sagt Gott, okay, ich sehe, das fruchtet bei dir nicht. Nein, Gott trainiert mit uns. Aber ich glaube, es wird der Tag kommen, wo wirklich unser Leben davon abhängt, dass wir die Stimme Gottes wirklich kennen. Wir sollen uns ausstrecken. Gott, ich will lernen, auf deine Stimme zu hören. Ich will lernen, diese Impulse wahrzunehmen. Ich war neulich in einer Gemeinde und dann hatte ich einen ganz klaren Eindruck. Ich soll alle Beter nach vorne rufen. Das tue ich an vielen Orten, das ist nichts Besonderes. Aber dann waren die Beter alle vorne und ich hatte ganz deutlich den Eindruck, diese Schwester mit der gestreiften Bluse, für die soll ich beten und dann soll diese Schwester für die ganze Reihe von Betern beten. Nicht der Gastsprecher Henkel, sondern diese Schwester aus der Gemeinde soll für die Leute beten. Weil der Geist mir sagte, sie hat einen Gebetsgeist wie sonst niemand im ganzen Raum. Und sie hat etwas, was ich gar nicht habe. Und dann habe ich gedacht, guck mal, wenn ich jetzt die Frau bitte, für die anderen zu beten, was wird der Ehemann sagen? Dass ich jetzt die Frau ihm vorziehe, wo doch er das Haupt ist. Und ich habe gekniffen und ich habe für alle Beter gebetet, versucht. Ich habe leere Hände aufgelegt. Da war nichts, das war gar nichts. Und am nächsten Tag habe ich mit jemandem gesprochen, die wirklich Insider sind in der Gemeinde. Ich sage, weißt du was, gestern habe ich versagt und ich hätte das und das tun sollen. Und da sagt diese Person, wenn du das gemacht hättest, das wäre eine Revolution in unserer Gemeinde gewesen. Der Heilige Geist wollte eine kleine Revolution machen. Kann das sein? Ja, das kann schon sein. Er tut manchmal Dinge, die sprengen unsere kleine religiöse Schachtel. Ja, er ist nämlich da gar nicht drin. Ne? Und er möchte Gott sein, er möchte frei sein und er möchte, dass die Dinge so laufen, wie er das will und nicht wie einige Leute oder wie wir uns denken, dass es sein sollte. Ich habe es besser gewusst und habe so gemacht, wie ich meinte und es war null. Es war null, null Salbung, es war gar nichts. Und das ist eine wichtige Sache, dass wir uns ausstrecken, dass wir sagen, Gott, hier bin ich. Und es fängt mit kleinen Dingen an und Gott wird uns auch Hinweise geben. Er sagt, Mensch, hier, ruf den an, schreib den Brief, triff den, mach dies, mach jenes. Einfach ganz kleine Dinge. Und wir sind immer versucht dann zu sagen, oh Mensch, immer denke ich mir so komische Sachen aus. Das kann doch gar nicht von mir sein. Herr, es ist von dir, das kann doch gar nicht sein. Und wir gehen schon so kritisch dran und dann verpassen wir Gelegenheiten. Ich kenne so viele Leute, die haben in der Versammlung Visionen, sie haben Worte, sie haben Eindrücke. Und sie sitzen da und sagen, ist das jetzt von mir oder ist es vom Herrn? Ich sage, du, wie viele Jahre versuchst du das rauszufinden? Kommt noch ein Hinweis vom Himmel irgendwie, dass ich was vergessen habe, ja? So, wenn man da sitzt und sich quält, ist das jetzt der Heilige Geist oder ist das von mir? Du, ich weiß ein schnelleres Verfahren, das rauszufinden. Bring das Teil. Bring die Weissagung und wir schauen uns das an. Und dann sagen wir der Schwester, das waren die Bratkartoffeln. Ja? Oder sagen, hey, das war eine satte 12. Aber dann hast du gemerkt, aha, so fühlen sich Bratkartoffeln an. Ja, oder die Folgewirkung von Bratkartoffeln. Dann hast du es gelernt. Aber wenn du da sitzt für dich selber, ist es jetzt der Heilige Geist und du kriegst es nie alleine raus. Ja? Und das Schöne ist, ja, Paulus sagt, ihr könnt alle weissagen, damit alle lernen. Ja? Und früher habe ich immer gedacht, dass alle lernen bezieht sich auf die, die dann die Weissagen hören sollen. Nein, das bezieht sich, glaube ich, auch auf die, die weissagen. Wir lernen zu weissagen, indem wir weissagen. Es ist einfach ganz einfach. Wie hast du Radfahren gelernt? So lernst du Weissagen. Du fällst viele Male runter. Gut, aber irgendwann kriegst du es hin und hältst die Balance. Und so lernen wir einfach, mitzugehen mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass unsere Effektivität und Durchbrüche Gottes ganz stark davon abhängen, dass wir hören auf den Heiligen Geist. Ich habe ein spannendes Buch gelesen über den ersten Schub der Erweckung in Argentinien in den 50er Jahren. Ein ganz starkes Buch. Our God Reigns heißt es. Falls ihr das mal in die Finger bekommt, das müsst ihr unbedingt lesen und dürft ihr nie wieder weitergeben, also beziehungsweise nur jemandem Vertraulichem, der es dann wieder zurückgibt. Weil das ist eine Kostbarkeit, das gibt's nicht mehr. Und da wird beschrieben, wie sie anfingen zu beten für Erweckung. Und dann hat ein Pastor gesagt, so, wir machen jetzt einen Gebetsabend, jede Woche werden wir uns treffen. 4, 5 Leute kamen und wir beten für Erweckung. Und nach dem Gebet hat er gefragt, hat jemand irgendetwas vom Herrn gehabt? Schweigen. Nächste Woche treffen sie sich wieder. Und dann nach dem Gebet, was ganz normal war, hat jemand irgendetwas vom Herrn gehabt? Und eine Schwester sagt, naja, ich hatte das letzte Mal schon, aber ich fand es so doof zu sagen, find's immer noch zu doof. Aber ich hatte so den ganz komischen Eindruck, ich soll mit der Hand auf den Tisch schlagen. Aber natürlich, entschuldige, dass ich überhaupt gesagt habe, ja. Oder vielleicht ging's 3, 4 Gebetsabende so, ja. Und sie sagt also komisch, jedes Mal in diesem Gebet habe ich das, ja. Und der Pastor wusste auch nicht, was er damit tun sollte. Und nach 5 oder 6 oder wie viel Abenden, ja, die Schwester jedes Mal sagt sie, also ganz ehrlich, ich habe schon wieder diesen Eindruck, ich soll auf den Tisch hauen. Und sagt der Pastor, Schwester, komm her, hau auf den Tisch. Und sie schlug auf den Tisch und der Heilige Geist fiel und die Erweckung fing an. Das ist wirklich passiert. Sagst du, wie soll das Erweckung bringen? Wenn das Erweckung bringt, kein Problem, dann haben wir schnell Erweckung. Nein, es ist nicht das auf den Tisch hauen. Es ist das Hören und Gehorchen und sich demütigen. Gott tut immer verrückte Dinge. Hast du schon mal gemerkt? Er tut verrückte Dinge. Wir denken, oh Gott, braucht eine Organisation. Gott braucht 100.000 Leute, die jeder 10 Millionäre kennen. Und jeder gibt den 10. und dann bauen wir ein großes Imperium und dann erreichen wir den. Vergiss es. Das ist niemals Gott. Gott ist total anders. Gott ist ganz anders. Gott kommt mit den verrückten Dingen, die wir tun sollen, und dabei sterben wir. Die sind absolut hirnrissig. Ja. Noah soll ein Schiff bauen. Ein riesiges Ding. Nie haben die sowas gesehen. Sagt Noah, was machst du da? Ich baue ein Schiff. Aha. Noah, wie wird dieses große Schiff jemals zum Meer kommen? Kein Problem, das Meer kommt zum Schiff. Aha, Noah, alles klar. Du, ich habe da eine Adresse vom Psychiater, der hat neulich auch schon da gut geholfen. Möchtest du die vielleicht haben? Ich meine, ist noch nicht ganz zu spät. Alle Männer Gottes, da kannst du durch die Bibel gehen, es war immer so, Gott hat ihnen etwas gesagt, was oder sie sollten etwas tun, oder was einfach blödsinnig war. Einfach blödsinnig war. Gott sagt zu Mose, befreie mein Volk von dieser Knechtschaft dieses gewalttätigen Pharaos. Okay, rüste mich aus. Gut, hier hast du einen Stock. Ein Stock gegen eine militärische Weltmacht. Ist ja gewaltig. Aber es war nicht der Stock, es war der Glaubensgehorsam. Mit diesem Stock konnte er auf dem Boden zeigen und Plagen kamen. Er konnte das Meer teilen. David hat einen Stein gehabt gegen einen Goliath. Gott nimmt die kleinen, verachteten Dinge. Gott kann sich erlauben, die Rettung der Welt in einem Kuhstall zu beginnen. Er sucht nicht ein Glaspalast in Frankfurt City, ja, wo die großen Banken alle sitzen, ja, was Eindrucksvolles. Ich meine, wenn man schon was tun will für die Könige dieser Erde, muss man was Imposantes. Gott ist nicht von dieser Art. Gott ist total anders. Gott kann sich erlauben, dass erstmal die Lacher auf der anderen Seite sind. Und er sagt, bist du bereit mitzugehen und zu sterben, dich zu demütigen und das Blödsinnige zu tun? Und das sollte eins unser Hauptanliegen sein. Gott, ich will lernen, deine Stimme zu hören. Egal wie oft wir versagt haben, Gott, ich will das lernen. Dass wir zu diesem Punkt kommen, wir kennen ihn und wir vertrauen ihm und er sagt uns Dinge und davon hängt viel ab, aber wir tun es. Und im Menschlichen, alles spricht dagegen, aber wir tun es im Gehorsam gegenüber Gott. Und Gott segnet das. Als ich im vor zwei Monaten, im September, war ich in Russland, im Kaukasus, und zu dieser Konferenz dort, die wir gemacht haben, haben wir auch Kontakt bekommen zu einer Gruppe von Christen im Untergrund in Tschetschenien, in Grosny, was ungefähr 100 Kilometer entfernt war. Und sie waren gekommen und wir haben sie kennengelernt. Junge Gläubige, die Ältesten waren nicht älter als 2-3 Jahre im Herrn. Vielleicht an manchen Stellen lausige Theologie, aber sie kannten Jesus, sie kannten die Stimme Gottes. Und da war so eine Liebe, so eine Hingabe für den Herrn. Also als ich das gesehen habe, ich habe gesehen, die haben was, was ich nicht habe. Und Gott bringt mich nicht dahin, um die voll zu quatschen. Gott bringt mich dahin, damit die mir was geben. Und da habe ich gesagt, würdet ihr bitte für uns beten? Und Martin und ich, wir haben uns hingekniet und die haben für uns gebetet. Und der Heilige Geist ist gekommen und das war so stark. Diese Frau dort hat erzählt, wie sie in den Bunkern waren, als die Bomben gefallen sind, als Grosny Tag und Nacht bombardiert wurde. Sie war in dem Bunker dort. Und die Leute brauchten Wasser. Und die ganze Stadt war verseucht mit Heckenschützen. Überall auf den Dächern waren die Heckenschützen. Alles, was sich bewegt hat, haben sie abgeknallt. Und so viele Leute sind gestorben, weil sie so voller Durst waren und sie mussten raus zu irgendwelchen Brunnen und sich Wasser holen. Und dann war kein Wasser da. Und die Frau sagt, Jesus hat zu mir gesprochen, sagt, du gehst mit dem Eimer und du holst Wasser für die ganze Mannschaft da unten im Bunker. Und hat gesagt, und ich bin mit dir und ich beschütze dich. Und alle schlichen wie die Hasen so um die Häuser rum. Und sie ging auf offene Straße. Mit ihrem Eimer ging sie Wasser holen. Weil sie gesagt hat, Gott hat zu mir gesprochen. Und wenn Gott gesagt hat, ich beschütze dich, dann beschützt er mich. Und sie ging Wasser holen. Das war ein gewaltiges Zeugnis für die Menschen. Dass sie furchtlos ist, dass sie Jesus mehr vertraut und mehr einfach auf ihn hört, als auf diesen Selbsterhaltungstrieb. Und das ist, was Gott wieder hervorbringen will. Wir haben es nicht. Die Kirche im Westen hat es nicht. Und wir brauchen es. Das ist das Einzige, was wirklich eine echte Erweckung bringen wird und auch am Leben erhalten wird. Menschen, die Jesus so lieben, die Jesus so kennen, die bereit sind, das Verrückte zu tun, die bereit sind, ihr Leben zu geben für ihn. Und dafür, dass diese Erfahrung Gott ist und dass Gott zu mir geredet hat, bereit zu sein, zu gehorchen und sein Leben dafür zu riskieren. Das ist, was wir brauchen. Und niemand von uns hat es. Ich habe es nicht, du hast es auch nicht. Aber wir können entdecken im Worte Gottes, das ist die einzige Antwort. Das ist, warum man gegen militanten Islam nichts tun kann. Weil die Leute verachten ihr eigenes Leben. Sie lieben die islamische Revolution mehr als ihr eigenes Leben. Und darum kannst du gegen solche Fanatiker nichts tun. Und die einzige Chance, etwas Bahnbrechendes in unserer Gesellschaft zu tun, ist, wenn wir Menschen werden, die genau das haben im Heiligen Geist. hemmungslos ausgeliefert, total besessen vom Heiligen Geist. Da laufen so viele Verrückte rum und Musiker und alle möglichen Leute total dämonisiert, weil sie sich ausgeliefert haben der Macht der Finsternis. Aber Gott sagt, wo sind meine Leute, die sich mir ausgeliefert haben? Wo sind die Leute, die mir mehr vertrauen als ihrem Verstand? Und wir können nur sagen, Gott, hier bin ich. Ich hab's nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich es mir beibringen sollte. Du kannst es nicht lernen auf keiner Bibelschule. Aber wir können zu Gott kommen, wir können sagen, Gott, das ist wahres Christsein. Das ist das Kreuz, das ist die Realität der Erlösung. Dass ich weiß, der Himmel ist so real. Wenn ich sterbe, ich komme zu Jesus. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das ist, was wir brauchen. Wir haben gedacht, ein paar Proklamiersalven aus unserem Munde würden es schon bringen. Nein, das Wort unseres Zeugnisses wird erst glaubwürdig vor der unsichtbaren Welt durch eine Hingabe unseres Lebens. Das muss beides zusammenkommen. Die korrekten Worte und eine Bereitschaft, unser Leben nicht zu lieben bis an den Tod. Und wenn irgendwer imstande ist, so etwas hervorzubringen, dann Gott, der Heilige Geist. Er ist ein schöpferischer Geist. Wir sehen das am Anfang in der Bibel. Er brütete über dem Chaos. Und dann kommt das Wort Gottes und etwas entsteht. Jesaja 35, der Geist kommt über die Wüste und die Wüste wird zum Fruchtgarten. Ein lebensschaffender, kreativer, lebendiger Geist. Psalm 51, schaffe in mir ein neues Herz, schaffe in mir ein reines Herz. Und dieses Wort, das er dort gebraucht, schaffe, ist dieses schöpferische Wort wie in Genesis. Dieses kreative Schaffen, das heißt, ich habe es nicht. Ich kann es mir auch nicht besorgen, aber bei dir ist es möglich. Schaffe in mir. Und wenn wir lernen, solche Gebete wieder zu beten, und wenn du heute so durch die christliche Landschaft tingelst, so wie ich, wirst du feststellen, solche Gebete hörst du nicht zu oft. Wir beten alles Mögliche, aber nicht die zentralen Dinge der Bibel. Und das ist, warum wir das haben, was wir haben, und das nicht haben, was wir nicht haben. Aber wenn wir beginnen, wieder unseren Fokus zu richten auf das, was wirklich das Zentrale ist, eine Liebe zu Jesus, die bereit ist, alles zu geben, nur für ihn, nur für ihn. Verrückte für Jesus. Und das ist mein Gebet, das ist mein Ziel, das ist, was ich werden möchte. Und ich sehe so viele Blockaden und Ängste und verkehrte Rücksichtnahme und Bequemlichkeit und dies und das und jenes. Ich bin genauso wie du. Genauso. Ich will dir hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich das habe. Aber ich habe entschlossen, ich will es haben. Ich will es haben. Und Gott wirkt. Und Gott arbeitet. Und Gott tut sein Werk. Halleluja. Halleluja. Lass uns einmal noch beten. Herr, die ganze Welt hängt an ihrem Leben. Jeder sucht durchzukommen, jeder sucht irgendwie sich zu retten, sich zu bewahren und irgendwie über Wasser zu halten. Und du warst anders. Und da ist die Kraft der Erlösung, die Kraft des Kreuzes, die durchschneidet diesen Selbsterhaltungstrieb, der bereit wäre, sogar ums Überleben willen die Wahrheit zu opfern, sogar ums Überleben willen einfach Verrat zu üben und Kompromisse einzugehen. Aber die Erlösung umfasst auch die Befreiung von diesem Selbsterhaltungstrieb, der keinen Respekt vor Wahrheit hat. Und wir rufen zu dir. Jeder, der das irgendwie nur versteht, worum es hier eigentlich geht, Herr, sagen, Gott, du bist ein schöpferischer Gott. Du kannst Herzen neu umgestalten. Du kannst die Macht des Kreuzes so einschneidend zur Anwendung bringen, dass wir radikal an dieser Stelle, da wo die Nabelschnur sitzt, wo wir verbunden sind mit der Welt, durchgeschnitten werden. Ramm das Kreuz gerade an dieser Stelle rein, dass wir Menschen werden, die dich mehr lieben als ihr eigenes Leben. Oh Jesus, die so begeistert sind, so real an den Himmel glauben, so real an die Macht der Erlösung, an die Realität der Ewigkeit, so klar daran glauben, dass sie eine Sicht haben. Das ist das wahre Leben. Und was ist hier ein bisschen Bedrängnis? Was ist hier ein bisschen Leid? Oh Herr, dein Geist hat einmal das hervorgebracht in der Apostelgeschichte. Wir sehen fast auf jeder Seite Männer, die für den Namen Jesu ihr Leben bereit waren zu geben. Und die waren genauso fleischlich, genauso auf Bequemlichkeit und auf ihren Vorteil bedacht, wie wir auch. Die waren nicht anders. Das war nicht eine andere Kultur, die das irgendwie hervorgebracht hätte. Keine Kultur dieser Welt kann so etwas hervorbringen. Nur die Macht des Kreuzes. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, heute Abend, ganz neu und ganz intensiv, öffne uns die Augen über die Kraft des Kreuzes, die heute da ist, nicht wegen unserer Kindschaft, nicht wegen der Erlösung, dass wir in den Himmel kommen, sondern uns frei zu schneiden von der Welt. Offenbare uns die Kraft des Kreuzes. Komm, Heiliger Geist, zeig uns, dass wir durch das Kreuz dem abgestorben sind, was uns gefangen hielt. Diese Angst, dieses Hängen an unserem kleinen Leben. Jesus, du bist es allemal wert. So schön, so wunderbar, so herrlich, so anbetungswürdig, so rein, so schön, wie du bist. Du bist es wert, dass wir unser kleines Leben hier geben. Und dass wir von da an leben als solche, denen ihr Leben nicht selbst gehört. Und wir machen uns da nichts vor, wir können das nicht wirken, wir wollen es auch gar nicht anstrengen, das zu versuchen. Aber wir geben uns hin, wirke das doch in mir. Wirke das in mir, eine neue Tiefe des Kreuzes, losgeschnitten von der Welt. Befreit zu einer Hingabe, die keine Grenzen kennt. Befreit zu einer Hingabe, die das Leben verschwendet für dich, weil du würdig bist, weil du Gott bist. Oh, weil dir alle Ehre gebührt, weil wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Oh Gott, errette uns von dieser irdischen Sicht der Gemeinde. Errette uns, dass wir diese Ewigkeitsperspektive dazu bekommen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Gib uns diese Perspektive, dass es eine Ewigkeit gibt. Dass dort das Wahre anfängt, dass dort die Belohnung kommt, dass dort das Leben ist. Wir laden dich ein, Geist Gottes, wenn wir das Wort studieren, wenn wir diese Dinge tiefer betrachten, dass du uns da hineinführst, dass du uns die Augen auftust, dass du uns lehrst. Wir wollen als Ausgelieferte und als Gekreuzigte leben. Und wir danken dir für deine Treue. Du hörst dieses Gebet. Du tust ein Werk, egal was wir da jetzt spüren oder nicht. Wir gründen unser Glauben nicht auf Gefühle. Wir gründen unser Glauben auf deine Absichten, auf die Erkenntnis deiner Liebe. Da ist eine Sehnsucht, dass die Nationen hören, dass du Gott bist. Und wir danken dir. Wir danken dir, dass das einhergeht mit gewaltiger Freude, mit großer Dankbarkeit, mit einer Freiheit.